Juni. Hirschkäferliebe. Nicht Quell, sondern Quallenwolken ziehen über den Himmel. Ihre Ränder zerfasern in kurzen Tentakeln, bisweilen regenbogenrosa, sonst rein weiß. Ein Schnabel steht aus einem Baumloch heraus und wird vom Specht gestopft. Kleinblütiges Springkraut richtet sich im kühlen, feuchten Wald auf. Eine kurzschwänzige Jungdrossel ist dem Erdboden derart gut angepasst, dass ich draufgetreten wäre, hüpfte sie nicht, angeführt vom Elterntier. Im weichspitzigen, vierlappigen Fruchtbecher warten dreikantige, grüne Bucheckern auf ihre Septemberbräune. Hart wollen sie werden. Johannisbeeren laufen rot an. An der Ruhr stehen die Weidenzelte offen. In den Gespinsten, fester als Zuckerwatte, kleben harte, schwarze Kügelchen. Ist das der Kot der Raupen? Nur noch Vereinzelte kriechen über Blatt und Zweig. Sie und ihre verschwundenen Artgenossen haben die Weide keineswegs kahl gefressen. Sind sie Vögel zum Opfer gefallen? Leere Puppengerippe hängen mit dem Hinterteil fest am Blatt installiert. Sie sehen den der Weidengespinstmotte nicht ähnlich. Gefüllte Puppen bewegen sich konvulsiv. Helles, schwarz gepunktetes strengt sich an, die Hülle zu verlassen. Trotz Beugen und Strecken hält die Verankerung am Blatt. An Zweigen sitzen blasse Käfer mit je 10 schwarzen Punkten und ebenso dunklem Aalstrich und Halsschild. Gefleckte Weidenblattkäfer. Bei Naturbeobachtungen werde ich ständig überrascht. Nichts ist, wie es nach Theorie und Lektüre zu erwarten wäre. Das strengt an. Ich nehme einen Zweig mit heim, um die Geburt eines Käfers aus der Puppe zu erleben. Ein Nachmittag genügt nicht. Währenddessen frisst und trinkt die Larve nicht. Oder ist sie schon Käfer? Ich empfinde Mitleid. Unter schwerer Geburt verstand ich bisher das Leiden einer Mutter, nicht des Gebürtigen. Der erwachsene Käfer auf dem Zweig scheint nichts zu bemerken. Er bewegt sich nicht. Aber was heißt das schon? Vielleicht sieht er zu? Keines von beiden. Weder Käfer noch Larve fällt herunter, während das Fahrrad über Eisenbahnschienen und Straßen eines verarmenden Ruhrgebiets holpert. Die Nacht bricht herein, und weiterhin steckt der Gebürtling fest, bäumt sich ab und an auf und gibt wieder Ruhe. Schläft er? Am Morgen ist der Käfer fort. Die Larve klebt nach wie vor am Blatt. Sie rührt sich kaum. Liegt das am Wetterumschwung? Es regnet und ist kalt. Hundskalte Hundstage. Die Larve bewegt ihren vorderen Teil, wenn ich sie berühre. Ich hätte mehr Zweige, mehr Larven mitbringen sollen, um zu beobachten, ob sie ein Einzelfall ist. Noch besser beobachtete ich die Tiere in ihrem angestammten Ökosystem. Der Zweig trocknet. Der Lichteinfall ist nicht derselbe wie am Ruhrufer. Ich habe eingegriffen und kenne die Folgen nicht. Lange Zungen, gelber und blauer Lilien, lecken Regentropfen. Eine Weinbergschnecke macht sich auf die Schleimspur. Schwer scheint ein betonhelles Hochhaus auf ihrem Leib zu lasten. Aber die Antennen? Forsch in die Höhe und Zukunft gerichtet. Hummeln und Fingerspitzen kriechen in lila kühle zarte Fingerhüte. Heute Holunderküchlein, die Spüle voller Tierchen, Stecknadelkopfglanzkäfer und winzig Braunes. Ich mag es vor dem Mahl nicht mit der Lupe betrachten. Der Begriff Lesebrille erhält eine zweite Bedeutung. Ich will nicht wissen, wie viele ich nicht ausgelesen habe, esse, bis der gröbste Hunger gestillt ist und frage mich, wann ich zuletzt ein dermaßen dicht besiedeltes Miniaturbiotop wie die Holunderblüte gesehen habe. Der Kopf der Larve ist nach einer Woche abgefallen. Das Körpergerippe klebt am Blatt, bis es zerfällt. Der kleine Käfer sitzt auf seiner Puppe, als könne er sich nicht von ihr lösen. Sie ist seine einzige Verbindung zu sich selbst in dieser fremden Welt. Stunden später hat sich der Käfer von seiner Puppe getrennt. Weit ist er nicht gewandert. Er sitzt auf dem Zweig statt auf dem Blatt. Beim Anstupsen bewegt er sich unwilliger als einst seine Larve. Wartet er auf einen Partner und legt ein Ei auf denselben Zweig? Das kann nicht der Lebensradius dreier Metamorphosen sein. Der Käfer will mehr von der Welt sehen. Am Morgen ist er ausgeflogen. Vormittags sitzt der große Schillerfalter blau auf den Wegen des Auenwalds. Seine Augenflecken sind rot umringt. Der schwarze Anzug hat weiße Flecken. Das Weibchen bekommen wir nie zu sehen. Es bleibt im Pappel- oder Weidenwipfel. Ein einziges großes Summen im Duft. Der ganze Chor auf einem Ton. An den Beinen der Sänger hängen dicke gelbe Pollenballen. Keinen verlieren sie, keinen zerstören sie, wenn sie zur nächsten Blüte kriechen. Hunderte brummen um den Liguster. Kein Strauch, kein Baum und keine Blume betört so viele Bienen wie er. Blühstreifen? Der letzte Schrei der Gärtnerei? Da lachen die Honigsammler. Ameisen suchen sich ein Stück Land, auf dem Pflanzen und Blattläuse leben. Sie bauen eine Hochhausstadt, melken Läuse und die Raupe des silbergrünen Bläulings und beschützen die Spender der Süße vor ihren Fressfeinden. Linden blühen in Bochum-Linden. Ihr Duft weht durch Straßen, Gärten und offene Fenster. Wann hatte die Drossel Zeit, ihre Symphonie zu komponieren? Sie füttert tagsüber. Und wo ist das Junge, während sie ihren Auftritt am Abend hat? Im Frühjahr komponierte sie, als sie keinen Partner hatte und nicht ans Ei gebunden war. Arrangierte sie Tonfolgen beim Brüten im Nest? Oder sitzt sie stumm beim Küken und der da oben singt, ist der Gatte? Zur Melodie schnäbeln und reiben sich Ringeltauben. Sie treiben es täglich auf demselben Ast. Haben sie keine Brut? Liegt das aus ein paar Zweigen zusammengestückelte Nest zu öffentlich in der Astgabel? Bedienten sich die Krähen, um ihr Glanzkind zu füttern, das die gleiche Größe wie die Eltern hat, jedoch an unmotivierten Bewegungen und am leisen Locken zu erkennen ist? Es brummt laut, stürzt ins Laub, steigt auf, fliegt am Rand des Buchenwalds entlang, zeichnet sich gegen fahlen Himmel ab. Hoch aufgerichtet das Geweih, Panzerdecken und transparente Flügel zum Andreaskreuz von sich gestreckt, ein schweres Hinterteil und zwei Beine hängen herab. Hirschkäfer in der Abenddämmerung, wie willst du dein Weibchen finden in diesem Riesenwald? Milliarden Blätter, Zweige, Fruchtbecher hängen zwischen euch. Das Wunder? Dort schifft es um das Zweigeneiland. Bescheiden knubbelig, ganz anders als du, der Mächtige, Imposante. Du schnüffelst, und es ist um euch geschehen. 2 Monate und 10 Tage nach dem ersten Glühwürmchen erlichtert das zweite und dritte. Kurz vor der Lichtschau gibt die Drossel ein weiteres Live-Konzert von 50 Minuten. Sie wiederholt ihre Verse 2-3 Mal, streut einzelne Roller oder Triller ein, flötet, zwitschert und schnarrt, erinnert bisweilen an ein Computerspiel, an R2-D2, an Beethovens Pastorale. Um den Kathedralenwald und ihre Fans optimal zu beschallen, wechselt sie ihren Standort im Saal. Flammende Zebraherde im Feuerkorb. Schwarz-weiß gestreifte Zweigenbeine zischen im Züngelnden. Buche zu Asche. Juli, offene Weidenzelte. Spinnfadenzelte hängen in den Weiden am Ruhrufer. Eines hat ein kreisrundes Loch. Ein Vogel wird sich Zugang verschafft haben. Drinnen hängen 2 nussbraune, glattglänzende Puppen, Buchenspelzen ähnlich, jedoch fest anzufassen. Werde ich diesmal schwarz gepunktete, weiße Gespinstmotten sehen? Wilde Möhren bieten ihr weißes Blütendach gleich einer Helikopterlandefläche dar. Ein grüner Grashüpfer trifft die Mitte. Süßer Duft liegt in der Luft. An derselben Stelle, an der sich im letzten Jahr ein Kaisermantel auf der Gehsteigplatte niedergelassen hatte, landet heute ein schwarzer Falter mit Orangestreifen und Weißflecken. Ein Admiral. Doch der Wanderer vom Mittelmeer verweilt nicht lange. Leise piept der Busch, vor dem die Gimpeleltern sitzen und Körner schälen. Flauschiges fliegt durch die alte Buche. Angesichts des Graubrauns tippe ich auf Baumläufernachwuchs. Einer der Erziehungsberechtigten hastet hinterdrein. Mönchsgrasmücken übertönen Rasenmäher, Kantenschneider, Kirchenglocken, Klüngelskerl. Kleinlaut ist das Grünspechtjunge. Das Elternteil schimpft, die gesamte Nachbarschaft hört es. Krähen streben von Baum zu Baum, rufen sich Konspiratives in der Gewissheit zu, dass wir anderen die Fremdsprache nicht verstehen. Tauben klatschen in die Flügel, grüne Eichelknöpfchen schmücken ihre Elternbäume. Hochsommer. Äcker und Wiesen geerntet und gemäht. Pferde galoppieren über Stoppelfelder, aus denen das Schnarren der Heupferde heraufklingt. August der Schmetterlinge. Diese Sinnlichkeit, Fülle, Freiheit, das lila Leben des Blutweiderichts, der duftenden Quirle der Bachminze, der dicken Doldenrispen und der haarigen Stängel des Wasserdosts, die aufgeblasenen, netznervigen, kahlen Kelche des Taubenkropfleimkrauts, der herbe Duft der gelben Reinfarmkörbchen streifen Nase und nackte Beine am Ruhr- und am Teichufer. Frische Frösche fliehen sternförmig meinen Tritt. Die fingerlange Raupe des mittleren Weinschwärmers klammert sich an den Schaft des schmalblättrigen Weideröschens und beugt es in die Waagerechte. Schwarz-weiße Scheinaugen, blicklos im langen Kopf, harmloser Stachel am Hinterleib. Die flatternde Zeitungsseite des Kohlweißlings macht in all dem Grün, Blau und Violett auf sich aufmerksam. Ein Waldbrettspiel saugt Baumsaft statt Blüten, hockt auf einer hohen Warte, hält Ausschau mit echten und vielen Scheinaugen und vertreibt seine Konkurrenten aus dem Revier. Ein Admiral prüft das Fallobst. Bei Zeiten legt er ein Ei unter ein Brennnesselblatt. Die Brennnessel pafft Samenwölkchen aus. Ampferwurzelbohrer lungern in Bodennähe auf Balken herum und täuschen vertrocknete, eingerollte Blätter vor. Wer klopft heutzutage noch einen Teppich aus? Stapelt jemand morsches Holz? Etwas verdunkelt die Helle des Himmels. Die Bewegung zieht den Blick hinauf. Gänseschwingen klopfen trocken. Aus den gestreckten Hälsen dringt kein Laut. Transparente Reiherkrallen klammern unter einem horizontalen Ast. Graue Schmuckfedern flattern im Wind, Pappelblätter plappern darum herum. Die Hausmutter in der Familie der Eulenfalter setzt orangefarbene Tupfen ins Braun. Die Farben der Art variieren je nach Temperatur und Trockenheit. In der Nacht dringt sie ins Haus, um tagsüber darin zu ruhen. Dieses Individuum hat es nur bis zur Fensterscheibe geschafft. Gimpel. Sitze mit Gimpeln im Garten. Dumpfaffen mag ich nicht sagen. Das ist ein Schimpfwort. Gimpel ebenfalls. Beide Begriffe passen nicht zu den freundlichen Vögeln. Vielleicht verabreichte der Volksmund sie, weil die Tiere bunt gekleidet sind und dicklich wirken. Jemand hat eine Insel aus Körnern gestreut. Darauf sitzen sie, picken und piepen leise. Das Männchen plustert sich auf, hebt ein Bein unter das Gefieder und schläft beim Schälen des letzten Korns ein. Das Weibchen ist aktiver, frischt und fliegt. Ich weiß nicht, womit beschäftigt. Es füttert den Nachwuchs, wendet sich wieder ab und schält für sich. Das Kerlchen soll lernen, sich selbst zu versorgen. Das Junge probiert es leidenschaftslos und halbherzig, pickt und hört auf, sobald sich eine Chance ergibt, gefüttert zu werden. Ohne den Stress der Mutter und ihre Weigerung würde es wohl nie selbstständig werden. Das Vatertier hilft allenfalls beim Piepen und sich selbst. Doch ein Gimpel?